Gut, dann lass uns unsere Hefte aufschlagen. Heute auf Seite 43. Und heute haben wir den, mal sehen hier, was haben wir heute?
Pastor Boll.
Was?
Seite 37. Ja, die Seite 37.
Ah, Entschuldigung. Ich habe hab mich vorbereitet und habe nicht wieder zurückgeblättert. Okay. Seite 7. Ja. Ja, Seite 37. Und heute haben wir den, wie sei es? 13. Oktober. 2017. Gut, dann lass uns zusammen diesen Vers lesen. Und ganz Israel versammelte sich zu David nach Hebron und sprach: Siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon früher, als Saul noch König war, schon damals warst du es, der Israel aus- und einführte. Und der Herr, dein Gott, hat zu dir gesagt: Du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst sein über mein Volk Israel. 1. Chronik 11, 1 und 2. Schön. Interessanter Vers, was mich heute so in die Aufmerksamkeit gerufen hat, dieses Wort: Du sollst mein Volk Israel weiden. Ne? Weil du sollst Fürst sein über mein Volk Israel, ist schon klar, ne, dass David ein König sein sollte. Aber interessant hier dieses Wort: Du sollst mein Volk Israel weiden, weil David doch ein Hirte war. Interessant. Und das können wir auch auf uns übertragen, dass ein Gemeindeleiter, er nicht nur ein Fürst sein soll, das heißt jemand, der jetzt organisiert oder Autorität ausübt, sondern weiden, ne, ein Hirte sein. Interessant, darüber nachzudenken. Gut. Nächste Seite, Einleitung. Das Buch 1. Chronik läuft parallel zu 2. Samuel. Und natürlich fragt man sich dann, ja, wenn sie parallel laufen, warum ist das dann so? Weil bis zu 2. Samuel hatten wir, bis zu 2. Könige hatten wir immer eine Reihenfolge. Hatten wir immer, alles, was wir studiert haben, war eine Folge von das, was vorher kam. Und jetzt kommt es jetzt ein bisschen durcheinander. Jetzt heißt 1. und 2. Chronik wiederholt vieles. Dann fragt man sich, warum? Und wir werden gleich merken, dass die Perspektive jetzt eine andere ist, weil 1. und 2. Chronik nach dem Exil geschrieben wurden und jetzt aus dieser Perspektive geschrieben wurden. Die wollen die Sachen aus dieser Perspektive erklären, von der Perspektive von Leuten, die das Exil erfahren haben. Und darum ist die Sicht ganz eine andere. Die Bücher Samuel betonen die Führungskrise, die in Davids Dynastie mündeten. Okay, ganz wichtig. Aber hier, 1. Chronik, zielt die Legitimität der Könige und Priestern zu untermauern, ne, weil diese Legitimität, die war in Frage gestellt nach dem Exil. Weil nach dem Exil haben viele gesagt, ja, was meinst du, wer du bist? Du behauptest, du bist ein König, du behauptest, du bist ein Priester, aber bist du es tatsächlich? Ne? Und das war eine ganz wichtige Frage, weil die Könige und die Priester, die wurden gewählt durch ihre Abstammung. Nicht wie heute, wo, sag mal, wenn jemand ein Gemeindeleiter sein will, dann braucht er bestimmte Voraussetzungen, Glaubensleben und vorbildliches Leben, Wandel etc. Aber früher hat es nur mit der Abstammung, mit der leiblichen Abstammung, von welchem Stamm von welchem Urvater man abstammte. Und darum ist auch diesen ganzen Namen, was wir vorher ein bisschen darüber gelacht haben, die ganzen Namen, die ganzen Stammbäume sind wichtig in diesem Bezug. Weil jetzt kommt die Frage, bist du jetzt berechtigt, den Amt eines Priesters inne zu haben? Ne? Hat man den Leuten gefragt. Und darum sind diese Stammbäume wichtig. Okay, zusammenfassen. Erster Chronik. Stammbäume verschiedener nicht-jüdischer Stämme. Ist wichtig, damit wir verstehen die Verwandtschaft von den anderen Völkern zu Juda. Kapitel 2 bis 9. Stammbäume der meisten Stämme Israels nach Ort des Erbes des Landes mit Betonung auf Juda bis zum babylonischen Exil. Levi, Betonung auf die Priester und Sänger. Und Benjamin, woher Saul stammt. Und auch Benjamin ist auch wichtig, weil Benjamin war der andere Stamm, der im südlichen Teil überlebte. Weil der südliche Teil waren zwei Stämme. Im nördlichen Teil 10 Stämme, südlicher Teil 2 Stämme. Das heißt Juda und Benjamin. Levi war natürlich auch inbegriffen, weil Levi überall war. Weil Levi waren die Priester. Ich meine überall, auch im nördlichen Teil waren Leviten, weil sie waren überall. Die hatten kein eigenes Land, die waren immer in den Städten und die sollten dienen in den Tempeln. Und die haben gelebt von den Zehnten der anderen Stämme. Gut, Kapitel 10, Sauls Tod, wie gesagt, ne, hier 1. Chronik geht parallel zu 2. Samuel. Kapitel 11, 12, 14, 18 bis 20, Davids Kampfmacht und Siege. Kapitel 13, frustrierter Versuch, die Bundeslade nach Jerusalem zu transportieren. Hatten wir schon gesehen, die gleiche Erzählung haben wir schon früher gesehen. In Könige, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Kapitel 16 bis 17, betonen die Gemeinschaft Davids und des Volkes mit dem Herrn. Kapitel 21, einer der größten Fehler Davids, die Volkszählung. War auch schon gesehen. Kapitel 22 bis 29. David bereitet den Bau des Tempels vor, was von Samuel verwirklicht wird. Tod Davids und Übergang an Salomo. Hier 8 Kapiteln über den Bau des Tempels. Das heißt, die Vorbereitung. So wie ich mich erinnere, war das jetzt nicht in den vorherigen Büchern so ausführlich, was alles David gemacht hat, um den Tempelbau vorzubereiten, hatten wir nicht so ausführlich gesehen. Besondere Abschnitte, hier sehr interessant. Sehr interessant, warum? Weil 1. Chronik, obwohl 1. Chronik die ganzen Namen hat etc., aber 1. Chronik ist auch ein Buch, was etwas mehr Geistlichkeit reinbringt als die anderen, früheren. Die früheren, ne, Samuel und Könige, haben sich mehr so der Geschichte gewidmet und 1. Chronik ist mehr geistlich. Die legt viel Wert auf die auf das geistliche Leben. Darum sind auch diese besonderen Abschnitte hier interessant. Erste, die Würdigung der Weisheit. Zweites, Jahwes Gebet, sehr bekannt, ne? Sehr berühmt dieses Gebet, obwohl es sehr kurz ist, aber sehr berühmt. 3. Die Herrlichkeit des Herrn füllt den Tempel. 4. David verschüttet das Wasser des Brunnens von Bethlehem. Ja, interessante Geschichte. David hat dieses Wasser nicht getrunken, weil sein Diener, sein Held, hat dieses Wasser geholt unter Lebensgefahr. Und David hat gesagt, so ein Wasser trinke ich. Dann sieht man, wie David mit seinen Helden, mit seinen Kriegern umgegangen ist. Er hat sie sehr, sehr gewürdigt. Er war ein Mensch, der die Ehre und Würde sehr hoch gehoben hat. 5. Ein Psalm Davids hier in 1. Chronik. Ne? 1. Chronik da in der Textur von 1. Chronik. Ein Psalm. 6. Beschreibung des Orchester Davids. Interessant, ne? Dass David ein Musikmann war und er hat auch viele Musiker eingestellt in der Arbeit vom Tempel. 7. Letzter Segen und Gebet Davids. Das sind diese besonderen Abschnitte, die das Geistliche sehr betonen. Heute haben wir 2 Bücher. Ich würde sagen ausnahmsweise, aber später werden wir öfter sowas haben. Einfach weil ich gezwungen war, das zu machen, weil wir haben 52 Lektionen für die ganze Bibel und die Bibel hat 66 Bücher und das erste Heft hat nur 6 Bücher. Ne? Im ersten Heft hatten wir nur 6 Bücher besprochen. Das heißt, vieles muss nach hinten verschoben werden und dann zusammengefasst. Ne, aber gut, dass es dann auch ganz kurze Bücher gibt. Heute hatten wir hier fast 100 Kapitel, nein, 75 Kapitel, ne, zu lesen. Es war sehr viel. Das ist eher eine ganz seltene Ausnahme, weil es gibt viele Bücher, die dann auch ganz kurz sind, nur 4 Kapitel oder so oder 6 Kapitel. Dann kann man sie vielleicht viel leichter zusammenstellen mit anderen. Okay, 2. Chronik, Einleitung. Das Buch 2. Chronik, erst das Buch 2. Chronik erzählt parallel zu 1. und 2. Könige. Aber 2. Chronik erzählt nur über Juda. Da ist ein kleiner Unterschied, weil das nördliche Teil wurde verschleppt und ab diesem Moment wird es nur weiter erzählt, das südliche Teil. Das heißt, 2. Chronik erzählt von der Sicht der Leute, die aus Babylon zurückgekehrt sind, und die interessierten sich nicht, was los war mit den Leuten, die zerstreut wurden über die ganze Welt. Das heißt, die 10 Stämme, die wurden zerstreut. Die sind nicht zurückgekehrt aus Assyrien. Die wurden zerstreut, die blieben zerstreut. Und darum geht es jetzt weiter nur mit den südlichen Teilen. Bis zum Ende des Alten Testaments geht es immer nur um den südlichen Teil. Alles andere, die 10 Stämme, die wurden zerstreut und darüber wird nicht mehr gesprochen. Und wahrscheinlich ist auch da der Grund, der Ursprung, warum die Religion, die samaritische Religion, nur die 5 Buche Moses respektiert oder hat. Ne, weil hat sich entwickelt eine Religion, eine besondere Religion im nördlichen Teil. Und diese Religion hat nur die 5 Bücher Moses angesehen und alles andere nicht. Weil, ne, wir sehen schon, dass hier das meiste meistens über die südlichen Stämme, Juda und Benjamin, redet. Und wenn sie über die nördlichen Stämme redet, dann redet sie, erzählt, wie die Königin bis zur Einnahme von Assyrien, die Könige vom nördlichen Teil alle ausnahmslos gottlos waren, ne? Sünder waren. Und das wollen natürlich die Samariter nicht wissen. Darum haben sie eine Religion gegründet, die nur die 5 ersten Bücher Moses folgt. Okay, zurück zum Heft. Der Autor von 1. und 2. Chronik ist nicht bekannt, ne, weil 1. und 2. Chronik ist auch so der Fall wie jetzt 1. und 2. Samuel, 1. und 2. Könige. In der hebräischen Bibel ist das nur ein Buch. Habe ich schon erklärt, warum das so ist. Ne, Isaias, weißt du noch?
Ja, weil die Buchrollen sonst zu groß würden. Mhm. Zu groß zum...
Genau. Ja. Ne? Es wurde auf Griechisch übersetzt und dann die griechische Sprache, die ist ein bisschen länger als die hebräische Sprache. Da brauchte man 2 Rollen und dann musste man sie teilen. Aber man geht davon aus, dass Isra sie zusammengefasst hat. Isra. Ja, man weiß nicht genau, aber wahrscheinlich war Isra. Zusammenfassung. Kapitel 1 bis 9. Salomos Königreich, seine Weisheit und Reichtum, der Tempelbau. Kapitel 10 bis 12. Teilung des Reiches unter Rehabeams Herrschaft. Isaias, würdest du bitte hier bis zu Ende lesen hier? Und das geht bis hier, weißt du? Auf der nächsten Seite. Tu das bitte mal ganz laut oder ziemlich laut. Hier, ne? Hier, Zusammenfassung. Auf Seite 39.
Doch, ich war schon auf der richtigen Seite. Komm. Also, Zusammenfassung. Zusammenfassung. Kapitel 1 bis 9. Salomos Königreich, seine Weisheit und Reichtum, der Tempelbau. Kapitel 10 bis 12. Teilung des Reiches und Rehabeams Herrschaft. Kapitel 13. Abias Herrschaft und Sieg gegen Israel. Kapitel 14 bis 16. Asas Herrschaft und Reformen. Kapitel 17 bis 20. Josaphats Herrschaft. Diente Gott, aber verbündete sich mit dem bösen Könige aus Israel. Kapitel 21 bis 23. Einer der schlimmsten Zeiten in Juda. Jehorams und Ahasias Herrschaft. Das Volk wurde von Ahab und Isabel aus Israel beeinflusst. Kapitel 24. Joas Herrschaft. Fing gut an, aber entfernte sich später von Gott. Kapitel 25. Amasjas Herrschaft, diente den Herrn aber nicht von ganzem Herzen. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, doch nicht von ganzem Herzen. 2. Chronik 25,2. Kapitel 26 bis 28. Usias Herrschaft, gut angefangen, aber schlimm zu Ende. Der König Jotham und sein böser Sohn Ahas. Kapitel 29 bis 32. Hiskias Herrschaft, einer der besten Könige Judas, der den jüdischen Glauben wiederherstellte. Kapitel 33. Herrschaft der bösen Könige Manasse und Amon. Kapitel 34 und 35. Herrschaft Josias, ein guter König. Er versuchte, das Land zu reinigen vom Götzendienst. Kapitel 36. Letzte Ereignisse, die zur Zerstörung Jerusalems führten in 586 vor Christus zur babylonischen Gefangenschaft.
Gut, danke. Das sind viele wichtige Informationen, weil die meisten anderen Bücher konnte ich jetzt zusammenfassen in 5 Zeilen, aber in diesem Fall musste ich das ein bisschen ausführlicher machen, einfach weil die Informationen auch sehr von verschiedenen Themen, über verschiedene Themen handeln und dann ist es halt so schwer, das kurz zu fassen. Okay, Reformen. Die Geschichte Judas war dunkel, instabil und abtrünnig, aber es gab zwischendurch Zeiten der Erneuerung. Die 5 Erweckungen, ne, in Klammern Erweckungen, was wir heute eine Erweckung nennen, das heißt eine geistliche Erweckung, als der Glaube an Gott von jemand gepredigt wurde und von einem König oder Priester dann gepredigt wurde und viele sich dann bekehrt haben oder sich besinnt haben, ne, vom Glauben. Hier die 5 Erweckungen unter König Asa, unter König Josaphat, unter Priester Jojada und König Joas, unter König Hiskia, unter König Josia. 5 in Klammern Erweckung. Geistliche Botschaften, die Macht von Gebet, Fasten und Gehorsamen zum Erfolg und Sieg. Hier habe ich 1, 2, 3, 6 Texte genannt, wo Kriege geführt wurden und diese Kriege durch Gebet, Fasten und Gehorsam gewonnen wurden. Sehr interessant, eine wichtige Lehre dieses Buchs. 6-mal kommt diese Situation vor in 2. Chronik. Und noch eine zweite Situation, der Lobpreis schenkt dem Volk Gottes. Die hatten einen Krieg und durch Lobpreis haben sie gewonnen. Auch eine wichtige Information. Diese 2 Informationen gelten auch für uns. Durch Gebet, Fasten, Gehorsam und Lobpreis können wir siegen gegen unsere Feinde, gegen die Probleme, gegen den Teufel etc. Durch diese Sachen gelten bis heute auch für uns Christen. Gut, Wortschatz. Suche in Sach- und Worterklärungen. Sucht bitte hier Chaldäer und Isaias sucht Streitwaren. Okay, Wolfgang und Tatjana, Chaldäer und Isaias Streitwaren. Was hat ihr gesagt?
Habe ich schon Chaldäer.
Halleluja, dann lest es mal vor, bitte.
Ein Volk stand gestes um 1000 vor Christus in Babylonien untergelassen hatte. Unter
Ah, danke. Isaias?
Streitwagen. 2-rädrige, von Pferden gezogene Streitwagen waren in den Armeen des alten Orients eine wirksame und gefürchtete Waffe in ebenen Gelände. Diese Wagen waren zum Teil mit Eisenbeschlägen gepanzert. Sie wurden von einem Wagenlenker geführt und beförderten meist einen Bogenschützen, gelegentlich noch einen Schildträger.
Ja, ganz wichtige Information. Nicht denken in ein, wie heißt es heutzutage, so ein
Panzer.
Tank, ne? Panzertank oder so, ne? Früher gab es sowas nicht, aber das Pendant zum heutigen Panzerwagen oder Tank waren solche Streitwagen mit Pferden gezogen, aber teilweise mit Eisen überzogen und so und sehr gefürchtet.
Ja, viel weniger Eisen und nur 1 PS.
Ja. 2 PS.
Ah, ja, oder 2, ja.
Okay, dann Erdkunde. Lese die Texte und suche auf der Karte. Okay, nur auf der Karte suchen. Babel oder Babylon und Philister. Lass uns da mal schauen auf den Karten. Babel oder Babylon ist auf dieser Karte der Mittlere Osten. Der Mittlere Osten. Wisst ihr noch?
Habe ich schon gesagt.
Halleluja. Ne? Weißt du, Isaias? Ne? Babel oder Babylon? hier, ne? Siehst du? Ja? Nur, okay, dass du eine Ahnung hast. So, Mittel, nee, Süd. Hier, ja?
Nee, 3E.
Was hast du gesagt, Tatjana?
Steht auf, 3E.
Gut, haben wir gefunden. Haben wir schon gefunden. Vielen Dank. Und jetzt Philister. Ne? Philister, ja, ist auch auf dieser Karte, nur jetzt auf 2C. Nein, was? 3B. 3B, ne? Philister, hier. Siehst du? Philister.
Ja.
Ne? Wo heute der Gazastreifen ist, ne?
Nicht, ah, ja,
ne? Wichtig, dass wir so eine Ahnung haben davon. Gut. Babel, ne? Warum? Babel oder Babylon? Weil im Alten Testament wurde es Babel genannt, im Neuen Testament Babylon. Weiß keine Ahnung, warum der Name sich geändert hat in der Bibel, warum das Gleiche jetzt einen anderen Namen hat.
Vielleicht wegen der Sprache einfach nur.
Ja, vielleicht wegen der Sprache. Das hat vielleicht damit zu tun, dass die hebräische Sprache gesprochen wurde und dann im Laufe der Zeit die aramäische Sprache und dann die griechische etc. Okay. Von ca. 1600 bis ca. 1100 vor Christus etablierte sie sich als Hauptstadt von Südmesopotamien und wurde zu einem wichtiges religiöses Zentrum. Ja, und hier habe ich geschrieben, da gab es Kriege, da gab es, ne, zwischen Assyrien und etc. Und dann um der neubabylonischen Zeit, 626 bis 539 vor Christus, haben sie viele wichtige Sachen gebaut und die wurden sehr berühmt zu jener Zeit, sehr berühmt, große Gebäude, die die Archäologen auch teilweise jetzt ausgegraben haben. In den ersten Jahrhunderten nach Christus wurde sie verlassen. Und das hat auch mit den Prophezeiungen zu tun. Weil im Alten Testament, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber denke, wenn ich nicht falsch liege, in Jesaja, dann dort steht, da haben die Propheten prophezeit, dass Babylon zerstört werden würde. Okay, nächster Abschnitt. In der Bibel steht das Wort Babylon symbolisch für die Gegenreligion und Gegenglaube zum lebendigen Gott und seine Gemeinde. Hier Offenbarung 17,5. Wer möchte lesen? Wolfgang?
Ja. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben. Der heilige Babylon. Die Große, die Mutter der Hure und der Gräuelige. Offenbarung 17,5.
Danke. Sie steht symbolisch für Götzendienst, Sünde, Dämonenkult, Satanismus, Weltlichkeit und Romanismus. Petrus schreibt aus Rom. Jetzt würdest du bitte hier 1. Petrus 5, 13 lesen.
Okay, okay. Es grüßt euch ein Mitauserwählter in Babylon und Markus, mein Sohn. Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. 1. Petrus 5, Vers 13.
Ne? Petrus schreibt seinen Brief, 1. Petrus. Aus welcher Stadt? Aus Rom. Und er schreibt, es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon. Er nennt Rom Babylon, wegen den Götzendienst. Okay. Ereignisse. Jerusalems Zerstörung. Total wichtiges Ereignis. Total wichtiges, weil das ist so ein geschichtliches Trenner. Wie sagt man das, ne? Merkmal. Nein, ich weiß nicht, mir fehlt jetzt das Wort. Die Zerstörung Jerusalem ist so ein Höhepunkt oder ein wichtiger Anhaltspunkt, wo ja die Bibel quasi zerrissen wird. Vor Jerusalems Zerstörung und nach Jerusalems Zerstörung. Dieses Jahr 587, das ist so ein Datum, was man wirklich im Kopf behalten sollte. Weil das hilft uns auch in der Bibel zu finden, was geschah vor der Zerstörung Jerusalems und nach der Zerstörung Jerusalems. Dann wissen wir, das war im Jahr 587 vor Christus. Und da können wir uns auch lokalisieren, historisch. Und ist einfach wichtig, werden wir später vielleicht noch besser verstehen, durch die ganzen Prophezeiungen von den Propheten und so. Das hat immer damit zu tun, was vor dem Fall Jerusalems geschah und auch nach dem Fall Jerusalems. Ja, hat sehr, sehr viel damit zu tun. Nebukadnezar war dieser babylonische König, der diese Stadt zerstört hat. Obwohl die Stadt schon einige Jahre unter Kontrolle Babylons war. Die Stadt war schon einige Jahre unter Babylon. Aber die Leute haben gesagt, nee, wir wollen das nicht, wir wollen das nicht, wir wollen nicht Babylons zahlen, ne? Zoll zahlen und unsere, habe ich vergessen, wie es heißt auf Deutsch, die ganzen Imposten.
Steuern.
Die Steuern, ne, zahlen zu Babylon und so weiter. Sie gehorchen und so, was sie uns auflegen. Die Gesetze etc. wollen wir nicht. Die haben sich rebelliert. Und dann kamen die Babylonier und haben die Stadt zerstört. Und auch der Tempel, ne, das ist auch ganz wichtig. Der Tempel wurde zerstört. Ist auch so ein schreckliches Ding. Tempel wurde zerstört. Und ganz schrecklich für die Juden, diese Zerstörung. Ihr Glauben wurde erschüttert, weil die haben gedacht, wir haben den Tempel, uns kann niemand was antun, etc., lass uns rebellieren und Gott wird bei uns sein, weil wir den Tempel haben. Und die Propheten haben gesagt, Leute, stützt euch nicht auf diese Idee, ihr habt den Tempel und Gott ist gezwungen, uns zu beschützen, weil wir den Tempel haben. Stützt euch nicht auf diese Idee, aber die Leute, die hatten so dieses Denken, dieses religiöse Denken, ne, das heute auch viele Menschen haben. Ja, wir haben dieses heilige Gegenstand und dann schützt uns Gott. Oder wir haben diese Kirche und dann muss uns Gott segnen, etc. Das ist ein religiöses Denken. Und die Propheten haben gesagt, wenn ihr wollt, dass Gott euch schützt, müsst ihr euch kehren, müsst euer Leben in Ordnung bringen, müsst Gott suchen, ihn anbeten. Das wird verlangt. Aber die Leute haben das nicht getan. Folgende wichtige Propheten helfen uns, die Geschehnisse zu verstehen. Jeremia, Habakuk und Hesekiel. Jeremia, Habakuk und Hesekiel. Wie gesagt, letztes Mal habe ich das schon erwähnt, dass die Propheten einen Block bilden. Die Reihenfolge der Bücher der Bibel ist nicht immer Geschichte. Und im Fall der Propheten ist es ganz klar, die Propheten wurden in einen Block zusammengefasst, wo die verschiedenen Propheten in ganz verschiedenen Reihenfolgen gelebt haben. Und auch die Reihenfolge. Ne? Das heißt, die Reihenfolge der Propheten wurde gewählt von der Größe der Bücher. Zuerst mal die großen Propheten und nachher die kleinen. Nicht, weil die Propheten größer waren. Einer war 1,80 Meter hoch, ne? Jeremia und Jesaja 1,80 Meter und die anderen, Joel und so, 1,50 Meter. Ne? Nicht in diesem Sinn, aber weil die weniger Text haben, weniger Kapitel haben. Das heißt, die großen Propheten heißt, weil sie viel mehr Kapitel haben, 50, 60 und so. Und die kleinen Propheten haben weniger Kapitel, 8 oder so, ne, 6 oder 10 Kapitel. Und so wurde es dann auch organisiert. Großen Propheten, das heißt die langen Propheten und die kurzen. Das heißt, darum ist wichtig, dass wir auch uns Gedanken machen, wenn wir die Propheten lesen, wann hat dieser Prophet gelebt? Und meistens geht es auch darum, in der Zeit eines bestimmten Königs, weil die Propheten haben viel gegen die Könige prophezeit, weil die Könige waren die Leiter des Volkes und wenn die Könige gut waren, dann haben auch die Könige beeinflusst, dass viele vom Volk sich bekehrt haben. Und wenn die Könige böse waren, dann war das auch eine Einladung, dass das Volk auch gottlos gelebt hat. Und darum haben auch die meisten Propheten gegen den König gepredigt, aber natürlich auch indirekt auch dem Volk. Und dass man uns fragt, zur Zeit welchen Königs hat der Prophet so und so gelebt und gepredigt, wenn wir die Propheten lesen. Habakuk fragt sich, wie es möglich war, dass die Babylonier das Volk Gottes besiegen. Ne? Das heißt, Habakuk, Hesekiel und Jeremia, die betrachten das Problem von drei verschiedenen Sichtpunkten. Habakuk, wie war es möglich? Warum? Warum hat Gott es erlaubt? Hesekiel hat gegen anderen Völkern prophezeit und das hat den Israeliten Mut gemacht. Der hat gesagt, nicht nur uns, nicht nur wir, nicht nur Israel wurde von den Babyloniern verschleppt, aber andere Völker wurden und werden auch verschleppt. Und das hat so ein bisschen auch, wenn man weiß, dass dieses Schicksal nicht nur uns trifft, dann macht das auch indirekt ein bisschen Hoffnung. Und weil auch viele andere Völker haben sich lustig gemacht über Israel, weil Israel war jahrhundertelang ein unabhängiges Volk, weil sie an Gott geglaubt haben und Gott hat sie immer geschützt. Und jetzt haben sie sich von Glauben entfernt und wurden nicht mehr von Gott geschützt. Und dann haben viele Völker die Israeliten ausgelacht. Gesagt, ihr glaubt an Gott, ne? Wo ist euer Gott? Euer Gott existiert gar nicht, ne? Wie lässt ihr euch im Stich, etc. Ne? Und darum musste auch Hesekiel gegen diese anderen Völker prophezeien und sagen, diese anderen, die uns heute auslachen, die werden auch das erleiden, was wir erleiden. Und noch Schlimmeres. Ne? Und drittens Jeremia. Jeremia, er hatte zwei Phasen. Vor dem Fall Jerusalems hat er gewarnt. Leute, bekehrt euch, ansonsten wird Jerusalem fallen. Und nachdem es passiert ist, dann hat er gesagt, Leute, Jerusalem ist gefallen, aber wir werden zurückkehren. Ne? Auch Mut gemacht. Er hatte diese wichtige Aufgabe, die die Propheten immer haben, das Volk zu warnen, aber auch Mut zu machen. Immer zwei Seiten der gleichen Münze. Gott, was tut Gott? Gott erhebt die zerstört sind oder die verletzt sind. Gott heilt die Verletzten, aber Gott erniedrigt die, die sich erhöhen. Versteht ihr? Gott arbeitet immer in zwei verschiedenen Art und Weise. Wenn Menschen jetzt zerbrochen sind, geht Gott hin und sagt, heb dich auf, ich heb dich auf. Und wenn Menschen hochmütig sind, mit der Nase nach oben, dann kommt Gott und gibt denen auch einen auf den Deckel, ne? Wie man so sagt, dass die jetzt, ne, sich demütigen. Und so auch die Botschaft der Propheten, die kommt immer in diese zwei Art und Weise. Für die sich nicht bekehren wollen, die Sünder, bekehrt euch, ansonsten wird Gott euch strafen. Und für die an Gott glauben, ein Wort des Mutes. Es wird nicht immer so bleiben, wir werden zurückkehren, Jerusalem wird wieder aufgebaut. Gut, ein zweites Ereignis, die babylonische Gefangenschaft, auch ganz wichtiges Ereignis. Das heißt, geschichtlich gesehen, ne, ganz schlimm, dass die Israeliten, die im südlichen Teil waren, dass sie gefangen wurden, ganz schlimm. Aber im Neuen Testament ernten wir ganz vieles von der Tatsache, dass Israel in dieses Exil verschleppt wurde, weil die Babylonier anders waren als die Assyrer. Habe ich schon kommentiert vor einer Lektion oder zwei. Total wichtige Information. Die Assyrer haben die Israeliten vom nördlichen Teil verstreut über die Welt und die konnten nicht zurückkommen, weil die wurden vermischt mit anderen Völkern. Aber die Babylonier, nein. Die haben die erlaubt, dass die Gefangenen Familien gründen, Häuser bauen, Obstgärten anbauen und sogar eigenen Obersten und Ältesten wählen, haben die Babylonier erlaubt. Und die Israeliten, die Juden in Babylon, lebten als Gemeinde in einem Ort genannt Tel Abibe an den Ufern vom Fluss Keba und sie gewöhnten sich langsam daran. Schau mal die Gefahr, ne? Schau mal die Gefahr. Gott wollte, dass Israel zurückkehrt und darum hat er erlaubt, dass die Babylonier nicht so schlimm waren wie der Syrer und nicht das Volk vermischte mit anderen. Aber da kommt der Teufel und sagt, Leute, hör zu, warum zurückkehren nach Israel? Hier geht's euch doch gut, ne? Seht ihr, wie der Teufel immer eine Bresche findet, ne? Aber okay, die gemeinsamen religiöse Bräuche und Festen verbanden sich stark untereinander und die Synagoge etablierte sich als Institution, weil in Israel hatten die Leute den Tempel mit den Priestern, die auch das Volk gelehrt haben. Das hat man in Israel, aber in der Gefangenschaft hatte man das nicht mehr und da hat man sich Gedanken gemacht, ja, was jetzt? Einfach alles fallen lassen, die Arme hängen lassen? Oder versuchen, was anderes zu erfinden. Und dann haben sie das erfunden, diese Synagoge. Die haben gesagt, okay, wir haben keinen Tempel, wir dürfen keine Opfer mehr machen, aber wir haben die Schriften, die wir lesen können. Wir können beten auch, überall in der ganzen Welt. Und dann haben sie die Synagogen gegründet. Gebets-, Gesetzlesung und Lehrort, wo Psalmen gesungen und Propheten kommentiert wurden. Im Neuen Testament sind überall Synagogen, über das ganze Römische Reich, weil die Juden, die zerstreut wurden, Überall, wo sie angekommen sind, haben Synagogen gegründet, um die Schriften zu studieren. Das war auch sehr wichtig für die Christen. Das war auch sehr wichtig, weil die Christen, überall, wo sie angekommen sind, Paulus und die anderen Aposteln, hatten schon ein, sagen wir so, ein Sprungbrett. Die hatten schon Leute, die die Bibel schon kannten, das Alte Testament schon kannten, obwohl die meisten sich nicht bekehrt haben. Aber es gab in jeder Stadt eine Synagoge, wo die Schriften gelesen wurden. Und viele Leute hatten das schon mal gehört oder so, denke ich mal. Und das hat sehr geholfen, dass der christliche Glaube sich verbreitet hat. Weil dann sind die Apostel hingegangen, gesagt, habt ihr gehört von dem Gott, des Schöpfer, von dem Gott Abrahams und so weiter? Ja, wir haben hier den Christus, den Sohn Gottes, der Verheißene und so weiter. Sie konnten anknüpfen in dieser Tradition, in dieser Thematik. Naja, weil die Leute das schon gehört hatten. Das war total wichtig. Und das fing in der babylonischen Gefangenschaft an. Wäre nicht die babylonische Gefangenschaft, gäbe die Synagogen nicht. Und was haben sie noch gemacht? Die haben gemerkt, dass für sie die Schriften sehr wichtig waren. Weil in Israel gab es den Tempel und da gab es ein paar Priester, die das gemacht haben. Die verantworten über die Schriften, ne? Kopieren das immer wieder ein paar Jahre, jede paar Jahre, die das kopieren. Das heißt, das Ergebnis war, dass es nur wenige Kopien der Schriften gab, weil alles im Tempel konzentriert war. Und als der Tempel zerstört wurde, dann haben sich viele den Hände auf den Kopf gestellt und gefragt, ja und jetzt, was ist mit den Schriften? Und haben gesagt, wir müssen die kopieren, viel mehr, ne? Um sichern, dass sie nicht zerstört werden. Wenn jetzt viele Kopien haben von jeder Schrift, dann, wenn jetzt ein oder andere zerstört wird, dann ist es kein Problem, wir haben andere. Und da ist auch diese Tradition angefangen, Schriften zu kopieren in den Synagogen oder in mehreren Synagogen, nicht in allen, aber in vielen Synagogen Schriften zu kopieren. Das heißt, diese Leute, die sich dann hingesetzt haben, stundenlang am Tag und nur ihre Feder in ein Tintenfass, ne, gesteckt haben und dann auf Pergament und Papyrus geschrieben. Hesekiel, der als Priester und Prophet großen Einfluss ausübte, war einer davon, der das gemacht hat. Der gesagt hat, Leute, lasst uns Schriften sammeln und kopieren. Und das war auch wichtig für das Neue Testament. Das heißt, Jesus, als er in der Synagoge ging, hat er aus den Rollen gelesen. Das heißt, von diesen Schriften, die von den Gelehrten in der Synagoge gesammelt wurden. Alles wichtig für das Neue Testament. Angesichts der mäßigen Toleranz und Wohlstandes gewöhnten sich viele und wollten nicht mehr zurück. Aber Gott sei Dank, andere haben die Ressentiments wachgehalten und sehnten sich auf ihr Land. Der persische König Kyrus II., der Babylon in 539 vor Christus eingenommen hatte, erlaubte den Gefangenen, ihre Sitten, Bräuche und Religion zu halten und erlaubte die Juden zurückzukehren zu ihr Land. Halleluja.